Hallo und moin moin hier bei Signals for Life. Moin moin, hier wird schon geschmunzelt. Ich muss gestehen, mir fällt es ja immer wieder schwer, das zu sagen, weil ich gar nicht aus dem Norden komme, aber nun schon seit einigen Jahren hier im Norden lebe. Und noch ist es früh am Morgen, dann kann ich es sagen, sobald es Mittagsstunde ist, verlässt es meine Lippen nicht. Es fühlt sich ganz, ganz falsch an, moin moin zu sagen. Ich verbinde es immer mit guten Morgen deshalb. Aber zurück hier zu Signals for Life. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und ich hoffe, dass Sie alle die Sommersonnentage genießen. Viele sind wahrscheinlich auch schon in den Ferien und hören den Podcast jetzt beim Kochen oder Sonnen oder am Strand liegend irgendwo da. Von daher würde ich sagen, 2 Wochen ist vielleicht keine so lange Zeit, aber in den Ferien kann es schon lang sein. Vielleicht mögen Sie, Herr Debner, einfach nochmal erklären. Es kam auch die Nachfrage, was ist denn überhaupt nochmal EEG? Und was machen Sie? Was ist quasi das mobile EEG-Erfassungssystem, woran Sie hier mit Frau Wolf sitzen? Hallo und herzlich willkommen überhaupt, dass Sie wieder da sind.
Ja, moin. Als Oldenburger sagen wir ja nur einmal moin. Ja. Zweimal gilt schon, zumindest nordwestlich von uns, als geschwätzig. Aber das musste ich mir auch erstmal angewöhnen. Ja, wir interessieren uns für das Gehirn. Und bei der Forschung dürfen wir natürlich das Gehirn nicht verletzen, ja, oder irgendwie beschädigen. Und diese Forschungsrichtung nennen wir non-invasive Forschung. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Jetzt kann man einteilen grob in solche, die die elektrische Aktivität des Gehirns messen. Das ist das unmittelbar interessante Gehirnsignal, denn Nervenzellen kommunizieren mit elektrischer Aktivität, mit elektrischen Aktivitätsmustern. Und das verbraucht aber natürlich auch Energie. Also ist da auch immer ein Stoffwechselprozess hinten dran. Und dem kann man zum Beispiel mit dem MRT sehr gut messen, ne? Mit funktioneller Magnetresonanztomographie und vergleichbaren Verfahren wie funktionelle Nahinfrarotspektroskopie und so weiter. Und wir beschäftigen uns mit dem EEG vor allem, weil das EEG deutlich kleiner ist von der Messtechnik und ist die einzige Technologie, wo wir wenigstens ansatzweise unsere Probandenaufnahmen machen können, während die Personen natürlich sich verhalten. Während sie im MRT logischerweise in einer Röhre liegen und der Kopf auch nicht bewegt werden darf und auch fixiert wird und auch Bewegung bei dem FNIRS-Verfahren sehr schwierig ist, ist es so, dass die EEG-Technologie zum gewissen Maß zumindest Bewegung toleriert. Und das macht es sehr spannend. Der Nachteil der Technik ist, dass wir nie so ganz genau wissen, wo die Signale denn im Gehirn generiert werden, die wir da messen. Aber der Vorteil ist, dass wir dem Gehirn mit einer angemessenen zeitlichen Präzision zuhören können. Also im Millisekundenbereich können wir genau verfolgen, was da passiert. Und viele mentale Prozesse sind halt sehr schnell. Es dauert etwa 200 Millisekunden, etwa bis Sie von einem relevanten visuellen Reiz erkannt haben, dass Sie darauf reagieren sollen und eine Taste drücken. Das heißt, die visuelle Verarbeitung, die Entscheidung, die motorische Programmierung und die Umsetzung des motorischen Programms, das passiert alles in 200 Millisekunden. Da sehen Sie in diesen Zeiträumen mit der FMRT-Technologie schlicht gar nichts, weil die hemodynamische Antwort bis zu 6 Sekunden dauert, bis sie maximal ist. Das heißt, da haben wir eine starke zeitliche Verschmierung, die wir in der EEG-Technologie nicht haben. Wir nennen das immer räumliche und zeitliche Auflösung, um es vereinfacht zu sagen. Die eine Technologie ist gut in der zeitlichen Auflösung, die andere Technologie ist gut in der räumlichen Auflösung. Da liegt es auch nahe, dass man versucht, dies zu integrieren, wenn es auch irgendwie geht. Das ist aber bei dem Thema, was wir hier besprechen, bei der mobilen Erfassung leider nicht möglich, denn da hat das EEG ein Alleinstellungsmerkmal.
Okay, ich glaube, jetzt sind wir alle wieder abgeholt und im Thema. Und ich hatte es in der letzten Folge schon ganz groß angeteasert. Fraunhofer, großes Fragezeichen. Viele Gäste, die bereits hier vom Fraunhofer-Institut Deutschland übergreifend hier im Podcast schon zu Gast waren. Und viele Fragen von draußen, von unseren ZuhörerInnen, was ist überhaupt Fraunhofer und was ist der Unterschied? Frau Wolf, vielleicht mögen Sie uns das einmal erklären, denn Sie kommen ja vom Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie.
Ja, sehr gerne. Fraunhofer ist von der Struktur her ein gemeinnütziger Verein und sozusagen von der Satzung her, um es ganz kurz eigentlich runterzubrechen, ist der Auftrag der anwendungsorientierten Forschung. Insofern der Forschungsaspekt damit drin, aber eben dieser Schwerpunkt anwendungsorientiert. Das macht sozusagen die Prägung von Fraunhofer aus meiner Sicht eben ganz deutlich aus. dass wir bei den Forschungsthemen zum einen bei der Auswahl, welche Themen wir bearbeiten, schon darauf schauen, inwieweit das in eine mögliche Anwendung fließen kann. Dann aber auch bei der Umsetzung aus meiner Erfahrung nach ein etwas anderes Profil haben als typischerweise an Universitäten dann abgebildet, dass wir eben schon sehr nah an die eigentliche Anwendung, Umsetzung, Realisierung als Produkt herangehen und da eben auch mit Industriepartner kooperieren, wird ja breiter in den letzten, weiß ich gar nicht, 25 Jahren gepusht von der Politik auch, dass die universitäre Forschung natürlich in diese Anwendungsrichtung geht, ne, weil man da sich auch ja am Ende einen gesellschaftlichen Nutzen aus meiner Sicht verspricht. Von daher hat sich das, glaube ich, ein bisschen gewandelt. Früher war das wahrscheinlich noch mehr Alleinstellungsmerkmal von Fraunhofer. Nichtsdestotrotz sehe ich so, dass wir mit einer größeren Konstanz einfach durch die Struktur daran arbeiten können, näher eben an die Umsetzung in der Praxis arbeiten zu können. Also mein Blick drauf ist jetzt stärker so, dass an den Universitäten es typischerweise ja in Promotionsarbeiten bestimmte Forschungsthemen abgebildet sind und damit auch ein gewisser Zyklus verfolgt wird, wie ein Thema in welcher Tiefe bearbeitet werden kann. Und mit einer anderen Fragestellung eben grundlagenforschungsorientiert. Und wir beim Fraunhofer eben sehr viel teamorientierter möglicherweise aufgestellt sind, um eben kontinuierlicher an einem Thema auch arbeiten zu können und dementsprechend da so eine Art Vorausentwicklung ja im Grunde zu sein für Unternehmen und wir genau dieses dann auch bieten können, dass eben Unternehmen jetzt im Feld der mobilen Neurotechnologien beispielsweise aus verschiedenen Bereichen auf uns zukommen können und sagen, für dieses Themenfeld wäre es mal interessant und das kann eben gehen von der mentalen Zustandserfassung, die vielleicht bei bestimmten Fahraufgaben für die Fahrsicherheit sorgen könnten. Also dieses viel zitierte Beispiel, der Übergang vom semi-autonomen Fahren zum autonomen Fahren ist noch eine Herausforderung. Wenn der Fahrer meiste Zeit nichts tut und möglicherweise einschläft oder was ganz anderes macht, ist das ja extrem wichtig, über diesen mentalen Zustand auch was zu wissen, wenn das Auto die Fahraufgabe an den Fahrer zurückgibt. Mhm. Von daher ist das ein spannendes Feld. Oder eben, was wir in dem ersten Teil hatten, aus dem Gesundheitsbereich, dass da dann auch Medizintechnikfirmen auf uns zukommen können und bestimmte Erprobungen schon mal machen können oder von den Technologien, die wir entwickeln, von den Algorithmen, die wir entwickeln, diese dann auch nutzen können.
Ich weiß gar nicht, ob es provokant gefragt ist, aber das bedeutet an sich schon, dass Sie, wenn Sie jetzt Forschungsfragen entwickeln, die nicht unbedingt sofort in der Wirtschaft Anklang finden würden, die wären beim Fraunhofer nicht unbedingt richtig verortet. Kann ich mir das so vorstellen? Würde man die dann eher fallen lassen? Oder? Also es hat natürlich einen riesen Vorteil, Sie kommen definitiv viel leichter an IndustriepartnerInnen.
Genau, ich würde es nicht als fallen lassen sozusagen bezeichnen. Also wir arbeiten ja an beiden Seiten sozusagen mit Grundlagenforschung, mit Universität zusammen, auch mit anderen Forschungseinrichtungen, die näher an der Grundlagenforschung dran sind, aber auch mit der Industrie. Eigentlich sind wir da so Mittler dazwischen, wenn man so möchte, weil natürlich in unseren Arbeiten dann auch Fragestellungen auftauchen, die relevant sind oder wovon wir uns Antworten erhoffen aus der Grundlagenforschung. Deswegen ist jetzt auch die Kooperation mit Stefan Debner da so interessant. In bestimmten Bereichen, wie sie dort in die Tiefe gehen, das werden wir tatsächlich beim Fraunhofer so nicht abbilden, weil wir an diesem Strang interessiert sind, eben schon die Sicht darauf zu haben, wie denn die Umsetzung sein kann oder daran arbeiten, das zu tun. Von daher würde ich sagen, das kommt eigentlich auf das Gesamtspiel an, dass man da ein Puzzleteil in dieser Kette ist, um das abzubilden. So würde ich das einordnen.
Ja. Sie hatten bereits gewisse Anwendungsbereiche so angeteasert, Epilepsie und Schlaf. Und ich frage immer gerne von 2019 bis jetzt 2023, was hat Ihre Forschung sozusagen schon erzielt? Was sind Erkenntnisse, die Sie bereits erreicht haben? Und vielleicht dann im Anschluss daran, wo findet das Ganze schon Anwendung? Herr Debner, vielleicht fangen wir erstmal an, was hat sich von 2019 bis jetzt entwickelt?
Ja, ein Großteil meiner Forschung wird finanziert durch das Exzellenzcluster Hearing for All, was wir haben. Mhm. Und das war auch der ursprüngliche Impulsgeber für die Mobilisierung des EEG. Und da war die Vision immer, dass wir versuchen, über die Messung von Hirnaktivität Hörgeräte zu steuern. Hörgeräte können verschiedene Einstellungen haben, zum Beispiel Gespräche optimiert darstellen, verstärken oder andere Aspekte. Aber das Hörgerät weiß natürlich nicht, wo die Aufmerksamkeit des Hörers gerade ist. Und das können wir aber mit dem EEG messen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in einer Cocktailbar sind und ein Gespräch verfolgen, dann können wir mit dem EEG messen, ob Sie gerade abgelenkt werden. Etwa wenn jemand hinter Ihnen Ihren Namen sagt oder jemand zur Tür reinkommt und Sie erkennen die Stimme, dann hinterlässt es eine Spur im EEG. Und diese Aufmerksamkeitsumschwenkung könnten wir mit dem EEG erfassen. Gleichzeitig können wir erfassen, wie gut Sie einer Person zuhören, wenn verschiedene Gespräche gleichzeitig gerade laufen. Also das, unser experimentelles Paradigma ist immer dazu, dass wir den Probanden zwei Hörbücher gleichzeitig vorspielen und die Aufgabe ist, einem zuzuhören. Und dann können wir aus dem EEG erkennen, innerhalb von 30 Sekunden geht es bei fast allen, bei manchen geht es auch innerhalb von 5 Sekunden, ob sie dem Hörbuch A oder B zuhören, allein aufgrund der Analyse der EEG-Daten. Und diese Informationen versuchen wir dann in sogenannte Brain-Computer-Interfaces oder in Closed-Loop-Systeme umzusetzen, um dann zu schauen, ob man damit Hörgeräte-Algorithmen in bestimmten Hörsituationen schalten kann. Das ist eigentlich so die Idee. Und auf dem Weg dahin gibt es natürlich riesige Probleme, etwa die Technologie so hinzubekommen, dass sie komplett in das Ohr passt. Da arbeitet die INSA an den Elektroden, wie wir schon besprochen haben. Ganz wichtiger Meilenstein dazu. Und ein anderer Aspekt bei mir ist, wie gut überhaupt dann die EEG-Daten bei Bewegung noch sind. Also wie gut kann ich da die relevanten Hirnsignale extrahieren? Und ein wesentliches Ergebnis, das haben wir so ein bisschen Corona zu verdanken. Also im Lockdown konnten wir unsere Labore nicht verwenden. Wir hatten aber den großen Vorteil, dass wir die Mensa in Oldenburg, die auch komplett geschlossen war, betreten durften, weil da halt keiner war. Und dann haben wir ein Experiment gemacht, wo unsere Probanden durch die leere Mensahallen gelaufen sind, während sie Höraufgaben absolviert haben. Und mit den Daten konnten wir eindeutig nachweisen, dass diese Aufmerksamkeitsdekodierung aus dem EEG auch beim Gehen funktioniert. Das heißt, das ist wieder ein Meilenstein, der uns näher an die Anwendung bringt. Das ist etwa ein für mich persönlich sehr wichtiges Ergebnis aus dieser Zeit.
Ja, ich höre nicht so oft positive Erinnerungen und Erfahrungen in der Corona-Zeit, von daher ist das mal ganz schön.
Ja, ich habe auch andere, aber die möchte ich hier nicht teilen.
Nein, alles gut. Frau Wolf, gerade weil Sie auch jetzt auch heute nochmal jetzt Epilepsie und Schlaf ja auch schon angeteasert haben, mit welchen Kooperationspartner-Einrichtungen oder Industriepartnern sind Sie da quasi schon verbunden und in welchen Bereichen?
Ja, genau. Für die beiden Themenfelder kann ich einmal das Projekt Mond ansprechen. Da haben wir im Bereich Epilepsie mit den Kliniken in Bonn und Marburg zusammengearbeitet. Und da war das Unternehmen Cosinus aus München mit beteiligt, neben noch weiteren Partnern. In Summe waren 9 Partner in dem Projekt, also ein relativ großes Konsortium. Da ging es eben tatsächlich um den nächsten Baustein zur Entwicklung eines Systems und auch den Analysealgorithmen für die Erfassung von epileptischen Anfällen im Alltag. Und wir waren im ersten Schritt. Das ist eben der Entwicklungspfad ist naturgemäß ein längerer. Im ersten Schritt eben dabei, die Aufnahme in der Klinik zu ermöglichen, dass parallel unser Prototypsystem mit Klebeelektroden eingesetzt wurde zum klinischen System, weil man dann einfach das als Referenz auch betrachten kann. Das war ein ganz wesentlicher Baustein. Parallel dazu haben wir aus dem Bereich Schlaf eben diese Klebeelektroden, wie benannt, weiterentwickelt. Und das ist für uns ganz fundamental, eben tatsächlich ein Meilenstein. Und da stehen wir gerade so vor dem nächsten Entwicklungsschritt, weil es eben genau diese Voraussetzung erfüllen soll. Das kann sich eine Person selbst anlegen. Und es ist so sehr vom Tragekomfort gut, dass man das über längere Zeit und auch in der Nacht tragen kann. Und das würde sozusagen erstmalig ermöglichen, wirklich über lange Zeiträume ein qualitativ hochwertiges EEG zu erfassen. Also da passiert gerade relativ viel an mobilen EEG-Systemen. Und einige setzen eben auf andere Verfahren. Man unterscheidet Nass- und Trockenelektroden, ob eben ein Leitmaterial noch zwischen Elektrodenfläche und Haut aufgebracht wird. Und Trockenelektroden sind prinzipiell von der Handhabung einfacher, weil eben nicht ein solches Leitmaterial aufgebracht werden muss. Und man kann sie in dem Sinne leichter aufsetzen. Es ist ein Gerät, was man immer wieder verwendet, aber man muss als Nachteil etwas Druck aufbringen, damit eben diese Leitfähigkeit ausreichend ist zwischen Elektrode und Haut. Und da setzen wir eben auf diese Klebelösungen, die näher an diesen Nasselektroden sind. die dann einen sehr viel höheren Tragekomfort haben. Und dann wirklich über lange Zeiträume eine solche Erfassung zu ermöglichen. Und das würde bedeuten, beim Fall Epilepsie wirklich in den Alltag reinzugehen. Und da wollen wir ja unterstützen, dass die Anfälle von den Personen dokumentiert werden. Oder im besten Fall auch ein Warnsystem, der eben reicht ja im ersten Wurf sozusagen aus, wenn das irgendwie eine Minute vorher käme. Das könnte schon dazu beitragen, dass möglicherweise weniger Unfälle in dem Sinne passieren bei einem Anfall, weil die Person sich noch hinsetzen, hinlegen kann oder ähnliches oder anhalten bei Fahrten. Und wir so auf diesem Wege eben dazu beitragen können, dass das in der Anwendung wirklich einen Effekt hat. Bei Schlaf ist es so, da adressieren wir eben die Bedarfe, dass Schlaflaborplätze in der Regel sehr, sehr ausgebucht sind und viele Personen gar nicht ins Schlaflabor sozusagen mit ihren Schlafstörungen hineinkommen. Oder auch, wir haben jetzt gerade ein Projekt laufen, da beschäftigen wir uns damit, ob es eine gute Idee wäre, auch über mobile Sensorik schon beim Hausarztbesuch die Qualität des Schlafs mit zu beobachten. Man kennt diesen Gesundheitscheck irgendwie ab Ü35 oder so, lässt man sich mal rauf und runter durchchecken, wenn man so Vorsorge im Kopf hat. Und da spielt aber der Bereich Schlaf noch gar nicht so eine wichtige Rolle. Und das erproben wir jetzt gerade mit Hausärzten auch in einem Forschungsprojekt, inwieweit dort allein die Befragung zu Schlaf eine wichtige Möglichkeit wäre oder noch mit Unterstützung zur Sensorik. Wie ist der Schlaf wirklich? Der Grund dafür ist, dass einfach, wenn Schlafstörungen auftreten, das hat halt massive gesundheitliche Effekte. Wenn man chronische Schlafstörungen hat, dann gibt es Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu erleiden, all so etwas. Das heißt, das ist so die Motivation dahinter, dieses mobile Schlaflabor im Grunde nach Hause zu bringen. Und ein Fall auch, den wir mit hoher Motivation verfolgen, ist das große Thema der Demenz. Und da bietet auch möglicherweise die Beobachtung des Schlafes, wenn man dort qualitativ hochwertig EEG ableitet, die Möglichkeit, schon sehr früh Marker zu finden für Demenzerkrankungen. Und wenn man jetzt einen anderen Forschungsteil anschaut, dass es Medikamente gibt möglicherweise, also das ist natürlich die ethische Krux, will das jemand wissen so früh vorher? Aber wenn man jetzt den Fall hat, es gibt Medikamente, die aber nur greifen, wenn man sie früh einsetzt, dann ist das natürlich ein geniales Zusammenspiel aus meiner Sicht, wenn man dann die Möglichkeit hat, relativ einfach sozusagen, nämlich über eine vielleicht regelmäßige Schlafbeobachtung zu Hause, da schon frühe Marker zu erkennen und einfach früh eingreifen zu können. Also da sehe ich so diesen Link, dass man immer drauf schaut, okay, wo hat das denn einen Effekt? Wie können wir das einsetzen? Und unser Baustein jetzt, im Moment ist der Schwerpunkt sehr auf diese Sensorik, weil wir das einfach erstmal ermöglichen müssen, dass wir solche Beobachtungen machen können. Parallel fahren wir die Algorithmenentwicklung auf und dann können wir sozusagen noch stärker eben bestimmte Bereiche adressieren damit.
Ja, ich denke, da würde ich gerne noch kommentieren zu. Wir leben ja in dem Zeitalter der Smartwatch und wir haben alle tragbare Sensorik inzwischen, meistens am Handgelenk. Die meisten Systeme, Garmin, Apple und so weiter, die geben uns ja auch Hinweise zu unserer Schlafqualität. Die Genauigkeit dieser Angaben ist aber, ja, ich möchte mal sagen, überschaubar. Also um Schlaf tatsächlich ordentlich zu messen, braucht es ein Elektroenzephalogramm. Das heißt, nur dann können wir Schlafstadien sehr zuverlässig differenzieren. Und es geht nicht nur um die Menge des Schlafes, sondern auch um die Qualität des Schlafes und was im Schlaf passiert. Und dazu müssen wir etwa erkennen, ob eine Person im Tiefschlaf ist, wie häufig der Tiefschlaf ist, welche Architektur der Schlaf hat. Denn da und auch in feineren Signalen, da steckt die gesundheitsrelevante Information drin. Die können Sie mit einer Smartwatch, egal von welchem Hersteller, nicht messen. Ja. Und genau darum geht es hier, anzugreifen und Technologie zu entwickeln, die tragbar ist, die ähnlich, ich würde sagen, perzeptuell transparent ist wie eine Brille. Die haben sie natürlich auch nicht, auch wenn sie in der Dusche sind, aber ansonsten fördert die Brille ja die soziale Interaktion, ja, und ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Und Ähnliches wollen wir eigentlich auch mit der EEG-Technik erreichen. Und da ist der Schlaf ein extrem sinnvoller Angriffspunkt, weil im Schlaf erholen wir uns, da repariert sich der Körper, da konsolidiert das Gehirn Gedächtnisinformationen, ganz wichtig. Also ohne Schlaf können wir uns langfristig nicht viele Sachen merken. Deswegen ist der Schlaf so ganz, ganz kritisch fürs Wohlbefinden. Nicht nur für körperliche Gesundheit, sondern auch für seelische Gesundheit.
vielleicht da auch noch eine Ergänzung von mir. Da sehen wir auch sehr, sehr viel Potenzial im Grunde, wenn man eine solche Technologie bereitstellt und auch Möglichkeiten in der Datenauswertung mit maschinellem Lernen einfach, um große Datenmengen auch verarbeiten zu können, dass in dem Bereich der Schlafforschung einfach auch noch super viel passieren kann, weil es natürlich eine ganz andere Voraussetzung ist, wenn man Personen vielleicht 1, 2, 3 Nächte im Schlaflabor hat mit dem Aufwand, der dahinter steckt. Also ne, da wird man ja voll verkabelt. Es ist nicht derselbe Schlaf wie sonst zu Hause. Und das ist auch die Intention dabei, wenn man jetzt ein miniaturisiertes System hat, was sie wenig stört im Schlaf. Also klar, EEG ist immer kontaktbasiert. Wir sind dabei, kontaktlos Atmung und Herzschlag mit Radar auch zu messen. Je weniger Sensoren am Körper, desto besser natürlich. Aber EEG bleibt kontaktlos. Aber wenn wir das mit so hohem Tragekomfort ausstatten, dass dann einfach eine regelmäßige Beobachtung auch möglich ist mit guter Qualität, dass da aus dem Bereich der Schlafforschung noch ganz viel kommen kann, Erkenntnisse, die wir jetzt halt noch gar nicht haben, weil solche Daten nicht vorliegen. Also da ist ja vieles in der Schlafforschung noch unbeantwortet.
Ja, also das Schlaflabor ist auch insofern suboptimal. Das heißt, jeder, der viel reist, also ich bin auch öfter mal unterwegs und schlafe generell schlecht in der ersten Nacht an einem neuen Ort, in einem neuen Hotel. Und das geht vielen Menschen so. Und also viele Geschäftsreisende, die reisen inzwischen mit ihrem eigenen Kopfkissen, weil das so ein bisschen hilft, hier in einen guten Schlaf zu kommen in der ersten Nacht. Und wenn ich jetzt ins Schlaflabor gehe und dann da auch noch wild verkabelt werde und beobachtet werde, da würde ich persönlich zum Beispiel gar nicht einschlafen in der ersten Nacht, vielleicht so 3, 4 Stunden am Ende, wenn es gar nicht mehr geht. Gerade das spricht sehr dafür, zu Hause zu messen, da wo die Personen natürlich schlafen, in der natürlichen Schlafumgebung. Diese Daten sind meines Erachtens viel gesundheitsrelevanter als die, die ich in einem Labor, in einer künstlichen Situation aufzeichnen kann, auch wenn ich da vielleicht mehr Messtechnik habe. Insbesondere, wenn wir daran denken, dass wir ja eigentlich individualisieren wollen. Das bedeutet, ich kann natürlich 1000 Personen in ein Schlaflabor einladen und einen tollen Algorithmus entwickeln. Aber wenn es jetzt für Person X darum geht, gesundheitsrelevante Informationen zu bekommen, dann hilft es vielleicht viel mehr, wenn Person X über viele Nächte eigene Schlafdaten hat und wir die so aufbereiten können, dass wir etwa sehen können, ob ein Trend in eine bestimmte Richtung günstig oder ungünstig sich entwickelt. Also da glauben wir, man mag es vielleicht Patient Empowerment nennen oder wie auch immer, der Person gehören die Daten, ja, das ist ganz wichtig. Wem gehören die Daten? Die gehören natürlich der Person. Und gerade wenn es um gesundheitsrelevante Daten geht, geht es darum, Technologien aufzubauen und Verfahren zu entwickeln, dass Personen von ihren eigenen Daten profitieren können. Mhm. Ja, und dazu brauchen wir die Messwiederholung, also die regelmäßige Messung am gleichen Individuum. Und das geht eigentlich nur zu Hause.
Ja, ich muss die ganze Zeit auch daran denken, dass ich jetzt hier an der Stelle eine Empfehlung ausspreche, weil wir haben 2 Doppelfolgen zu Schlaf bereits in der Vergangenheit aufgenommen, ganz aktuell dieses Jahr. Und unsere allererste Folge, da ging es um die mobile Matratze, dass man sie quasi mit nach Hause nehmen kann. Da klingt es, also gut, das ist jetzt sehr individuell. Die mobile Matratze, finde ich, klingt auch sehr cool. Aber wenn ich jetzt wirklich nur kaum spürbar etwas hier kleben habe, dann klingt es für mich doch noch ein Müh komfortabler, für mich individuell in meiner Matratze zu liegen. Aber das mag jeder für sich dann entscheiden. Das bringt mich aber auch ein bisschen schon zum Zukunftsthema. Ich meine, Sie, Herr Debner, hatten das schon angesprochen mit der Smartwatch. Ist es bereits möglich, dass quasi die Daten, die Sie mit Ihrem mobilen EEG-Erfassungssystem auswerten, beispielsweise in eine App gespielt werden und mir auf meinem Smartphone angezeigt werden? Und wie ist da der Trend? Also wollen Sie theoretisch auch dahin, dass das dann schon ausgewertet wird? Also ist das ein System, was nur für PatientInnen sein soll in verschiedenen Krankheitsfällen, oder ist das wirklich für alle irgendwann möglich, um ihren Schlaf besser zu analysieren und zu verstehen, okay, da, wie auch immer, brauche ich vielleicht noch das und das, was fehlt mir? Wie sind Ihre Zukunftsvisionen?
Ja, da gibt es verschiedene Meinungen im Feld, in diesem Feld der mobilen Technologien. Eine Meinung ist, dass man versucht, natürlich die Technik zu validieren und mit Kameratechnik und so weiter zu unterstützen, um etwa besser zu beschreiben, wie Personen sich bewegen in bestimmten Situationen. Das würde man dann wieder in größeren Laboren machen, wo Bewegung möglich ist. Mhm. Und mein Ansatz ist ein anderer. Ich möchte alles so klein und tragbar wie möglich haben, um in den Alltag reinzukommen. Ja, das gilt auch für das EEG. Und jetzt haben wir den großen Vorteil, dass Sie den Computer ja sowieso schon in der Hosentasche haben. Also Sie haben jetzt auch gerade Ihr Handy sicher auf dem Schreibtisch liegen. Stimmt's?
Ja,
genau.
Ja.
Das gilt für die Insa und für mich genauso. Das heißt, wir haben sehr viel Rechenpower in unmittelbarer Nähe. Deswegen entwickeln wir auch mit einem Startup zusammen Smartphone-EEG-Technologie. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch einen kleinen Verstärker. Idealerweise sollte der hinters Ohr passen. Das dauert noch ein bisschen leider. Aber der redet dann mit dem Smartphone. Und dann kann man je nach Anwendung auf dem Smartphone auch eine Online-Analyse der Daten machen und den Personen dann etwa Ergebnisse zurückspiegeln. In experimentellen Aufbauten können wir das schon. Aber in alltagsrelevanten Situationen können wir das noch nicht. Vor allem haben wir zum Beispiel die ganze Messkette nicht, dass die Daten sicher in eine Datenverarbeitung gehen, dass wir über viele Daten die Daten zusammenfassen. Eine große, spannende Herausforderung ist, wie wir die Daten beschreiben. Dazu brauchen wir andere Sensortechnik, also die EEG, der EEG-Sensor alleine, der bringt es dann auch nicht. Wir brauchen auch noch eine Audioauswertung. Die muss natürlich aus rechtlichen Gründen online passieren. Sie dürfen ja nicht einfach so Audioaufnahmen in der Öffentlichkeit machen in Deutschland.
Ja.
Das ist natürlich verboten. Aber Sie können natürlich Audioaufnahmen machen, die Sie sofort in bestimmte Signalanteile zerlegen, sodass Sprache nicht rekonstruierbar ist. Das ist durchaus möglich. Und das muss dann etwa auf dem Smartphone passieren. Und der dritte relevante Sensorbereich für uns sind dann die Bewegungssensoren. Und da haben wir Bewegungssensoren auf der einen Seite am Telefon und auf der anderen Seite aber können wir die auch im EEG-Verstärker hinterm Ohr uns vorstellen und können dann aufgrund der Bewegungssensordaten erkennen, in welcher Situation eine Person war. Hat sie gerade kommuniziert? Bewegt sich der Kopf in einem bestimmten Muster? Dann war die Kommunikation vielleicht mit einer größeren Gruppe oder war es ein Einzelgespräch? Geht die Person gerade? Schaut die gerade Fernsehen und so weiter? Und mit dieser Kontextinformation können wir dann die EEG-Daten auch sicher besser auswerten. Diese ganze Pipeline steht noch nicht auf dem Telefon, aber experimentell in bestimmten kleinen Anwendungen haben wir das schon auf dem Telefon auch gezeigt, auch schon vor ein paar Jahren, dass man mit einem Smartphone so ein Brain-Computer-Interface oder so ein Closed-Loop-Cycle herstellen kann. Also es geht prinzipiell, aber zur Anwendung ist es noch ein langer Weg.
Ja, Stichwort Anwendung. Ich grübel wirklich schon seit 10 Minuten drüber nach und jetzt ist es mir endlich gekommen. Als Sie meinten, dass wenn ich jetzt beispielsweise in der Cocktailbar bin und mich unterhalte und Sie mit dem EEG feststellen können, ich bin gerade abgelenkt oder wie auch immer, musste ich an eine Podcast-Aufzeichnung denken, die gar nicht hier im Rahmen stattgefunden hat, von Signals for Life. Da ging es um Parkinson. Und da ging es aber um ein System, was die Sprache analysiert hat, weil Parkinson-PatientInnen gerade im Alter irgendwann, wenn sie unkonzentriert werden, anfangen zu nuscheln. Das auch selber gar nicht unbedingt mitbekommen. Und das Konzept war, dass sie über eine App, also das Smartphone ihnen anzeigt, hier, du nuschelst wieder, sprich doch gerne wieder deutlicher. Und das war auch mit so einem Übungs- und Trainingskonzept gedacht. Und da dachte ich jetzt kurz, auch, also vielleicht irre ich mich, aber könnte das mobile EEG-Erfassungssystem nicht auch da vielleicht ein cooler Ansatz sein? Oder ist es vielleicht auch bereits, weil es das der deutlich früher eventuell auch schon erfassen kann und dann zusammen mit der App quasi schneller den PatientInnen ein Signal geben kann?
Ja, da denkt man nicht so unbedingt jetzt an Patienten, aber eine Anwendung, die ich sehr gerne entwickeln würde, wäre die ja, der Alarmmüdigkeit. Also wir können durch die Live-Auswertung der Audiospur saliente Ereignisse erkennen. Ich mache Ihnen mal ein salientes Ereignis vor. Ja, jetzt haben wir hier ein Geräusch gehört. Das wäre jetzt in dem Kontext des Gesprächs ein neues Ereignis. Das würde Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die Zuhörer haben das sicher auch wahrgenommen als ja, Anschlagen eines Glases hier in meinem Raum. Und dieses automatisch zu erkennen, das kann man machen, indem man halt diese Salienzauswertung dann mit den EEG-Daten in Bezug bringt. Und im EEG erwarte ich auf so ein Ereignis eine bestimmte Antwort des Gehirns.
Mhm.
Und wenn die Antwort ausbleibt, dann wurde dieses saliente Ereignis nicht wahrgenommen. Und das könnte man Anwendungen finden, etwa im Operationssaal, wo die ganze Zeit Alarme passieren, also saliente Ereignisse passieren, die relevant sind. Wenn sie aber nicht erkannt werden, aufgrund von Müdigkeit etwa, dann würde diese Gehirnaktivität ausbleiben und das könnte man erkennen. Ja? Und könnte dann durch ein weiteres Alarmsignal etwa die Person darauf hinweisen, ey, hier passiert gerade was, das ist dir gerade entgangen. Das finde ich, das ist eine sehr spannende Anwendung. Die würden wir gerne weiterentwickeln. Da haben wir erste Grundlagen zugemacht. Ja. Offline nennen wir das. Das heißt, wir zeichnen die Daten auf und werten die dann danach über Wochen und Monate aus, bis wir dann die Ergebnisse ja, validieren können oder halt auch finden, dass es nicht geklappt hat. Aber die ersten Ergebnisse sind da sehr ermutigend. Wir haben das aber jetzt noch nicht in eine Online-Anwendung gebracht, so dass man ein sofortiges Feedback geben kann. Mhm. Aber das kann man sich in verschiedenen Anwendungssituationen vorstellen. Ich als Grundlagenforscher finde das in der Grundlagenforschung schon spannend. Kriege ich es überhaupt hin? Da darf mich die Anwendung erstmal nicht so interessieren. Ja. Da kommen dann andere ins Spiel wie Insa.
Ja, wollte gerade sagen. Ich habe noch eine Frage an Frau Wolf und dann kommen wir zu dem fast schon verpflichtenden Element, dass Sie Ihre Zukunftswünsche und Visionen hier einmal mit uns teilen. Wir haben das ja vorhin schon ein bisschen antuschiert. Ich muss auch da an eine andere Folge denken und zwar Stichwort Nachhaltigkeit. Das war tatsächlich eine Folge hier im VDE, komplett anderes System, aber die Gruppe war daran interessiert, ein Material zu entwickeln, was bioabbaubar ist. Das hat sich allerdings allein schon von der Anwendung her schlüssig ergeben. Es ging um ein Implantat im Ohr und da war es natürlich praktisch, dass nach einem gewissen Behandlungszeitraum es möglich ist, dass sich das Ganze eventuell sogar selbst auflöst. Trotzdem dachte ich, Nachhaltigkeit ist gerade so ein Riesenthema. Wenn Sie da mit Materialien arbeiten und auch mit dem Klebestoff, ist das was Sie ohnehin schon mitdenken und quasi einen großen Haken dran machen oder ist das was, wo Sie jetzt in nächster Zeit noch dran basteln?
Wir denken es tatsächlich mit, aber wir haben leider noch keinen Haken dran. Tatsächlich mit einer Herausforderung, wo wir auch schon mit anderen Instituten, die sich eben aus materialwissenschaftlicher Sicht damit beschäftigen, auch ausgetauscht haben und auch mitgenommen haben, okay, das ist jetzt gar nicht so leicht, jetzt direkt noch mit umzusetzen. Deswegen, also wir haben es mit auf dem Schirm, tatsächlich tut es auch ein Stück weit weh, wenn man davon spricht, diese Klebeelektroden, das ist ein Einmalprodukt, man wirft es danach weg. Also ne, das stört uns schon sehr. Und wir arbeiten sozusagen in zwei Richtungen. Zum einen möglichst lange wiederverwendbar auch, dass wir das jetzt in der Entwicklung gerade berücksichtigen. Wie kann denn so etwas aussehen, auch von der Wahl der Materialien, dass man es nicht nach einmal benutzen wirklich wegschmeißen muss, sondern kann man es vielleicht öfter verwenden und es durchzuspielen im Sinne des Recyclingprozesses. Wie kann man das aufnehmen? Aber das ist tatsächlich, also das ist dann auch naturgemäß nicht unsere Kompetenz und da spielt natürlich viel rein im Sinne der Effizienz, ne? Wo geht eigentlich mehr Energie rein in der Wiederaufbereitung etc. Aber wir lassen es nicht ganz außer Acht.
Wunderbar. So, jetzt kommen wir quasi zum Wünscheteil. Ich glaube, inzwischen ist es fast schon so ein Running Gag, dass ich quasi sage, was sind Ihre drei Wünsche und Sie lassen mich das ein bisschen wissen. Von daher, ich werde es heute genauso wieder machen. Ich werde Sie quasi gleich fragen, ob Sie Wünsche haben und drei Wünsche können Sie hier heute äußern. Die können von ich würde gerne heute früher nach Hause gehen bis ganz forschungsspezifisch sein. Das interessiert mich natürlich am meisten. Was wünschen Sie sich quasi für Ihre Forschungszukunft in den nächsten Jahren, Herr Debner?
Ja, ich wünsche mir mehr Wertschätzung für Bildung in Deutschland. Auf jeder Stufe, also wirklich vom Kindergarten bis zur Universität, habe ich so den Eindruck, dass wir Bildung nicht mehr wertschätzen oder Bildung nicht die Wertschätzung bekommt, die sie braucht, und das rechtliche finanziellen Ressourcen, denn wir investieren ja in unsere Zukunft. Ja. Und da ist es ein bisschen traurig zu sehen, wie Studierende etwa mit BAföG-Darlehen gerade kämpfen müssen und lauter so eine Sachen. Wir haben immer noch eine katastrophale Situation für den Mittelbau an Universitäten. Das ist wirklich schlimm. Wir haben exzellent ausgebildete Leute, die haben kaum Karrierechancen, weil wir im Prinzip als Dauerstellen in Deutschland an Universitäten nur Professuren haben. Und je weiter hoch es geht, desto enger wird es natürlich. Da passiert es immer wieder, dass exzellent ausgebildete Fachkräfte nach 10, 12 Jahren Ausbildung dann die akademische Laufbahn verlassen müssen, obwohl sie richtig gut sind. Es tut einem im Herzen weh, das zu sehen. Und das war zu meiner Zeit schon so, da war das normal, auf 50% finanzierten Stellen 120% zu arbeiten. Und das ist heutzutage immer noch nicht viel besser. Das ist einfach schlimm. Ich habe eigentlich nur diesen Wunsch, das wäre schön, wenn ich noch erleben könnte, dass es mal besser wird. Ja. Und auch der aktuelle Gesetzentwurf, der da gerade kursiert, wird ja gerade mehrfach wieder überarbeitet. Dieses Wissenschaftszeitarbeitsgesetz, die Intention ist ja gut, damit die Universitäten zu bewegen, Dauerstellen zu schaffen. Aber wenn man sieht, wie die Universitäten finanziert werden, wo also vom Land Budgets für Stellenhülsen an die Universitäten kommen und Personen, wenn sie älter werden, deutlich teurer sind als diese Hülsen, da gibt es natürlich eine dramatische Unterfinanzierung. Das heißt, es funktioniert so nicht, dass man gesetzlich einfach sagt, okay, nach 12 Jahren sind die Leute raus oder auf einer Dauerstelle, wenn man nicht gleichzeitig die finanziellen Bedingungen für die Universitäten verbessert. Also das fehlt mir eigentlich jedes Verständnis, dass da nicht mehr passiert. Ich habe eigentlich nur diesen Wunsch, dass es da mal ordentlich wird.
Da habe ich tatsächlich noch eine Frage. Ich höre das jetzt schon ein paar Mal öfter in den unterschiedlichsten Kontexten, auch in den Podcast-Aufzeichnungen, die ich so mache. Und viele erzählen da im gleichen Kontext, dass sie deshalb sich keine Forschungskarriere mehr in Deutschland vorstellen können und dass ganz, ganz viele ForscherInnen quasi abwandern und das auch für die Industrie so langsam gilt. Und da frage ich mich, Frau Wolf, gerade auch mit dem Fraunhofer-Institut, ist das was Sie auch spüren, was auch Thema ist? Oder ist das fürs Fraunhofer-Institut gar nicht so relevant, weil Sie einfach über die deutschen Grenzen hinaus dann Kooperationen schließen?
Ich würde mich dem anschließen. Also es ist auch merkbar. Auch wir leben natürlich noch von dem Nachwuchs sozusagen. Von daher würde ich mich da voll anschließen, inklusive eben dieser Perspektive. Es betrifft ja auch Fraunhofer, die in diesem Arbeitszeitgesetz sozusagen mitschwimmen. Tatsächlich würde ich noch ergänzen, das geht nämlich auch in so ein bisschen politische Richtung. Von den Wünschen her würde ich auch gerne noch einen aussprechen wollen, neben dem genannten. Und zwar macht uns tatsächlich gerade das Leben sehr schwer in dieser Entwicklung, die neue Medical Device Regulation, die MDR. Es wird ja auch von vielen Stellen, kam hier vielleicht auch an anderer Stelle schon im Podcast, dass die Neuregelung als Herausforderung für Unternehmen immer besprochen wurde. Dem ist auch so. Aber aus meiner Sicht macht es noch mindestens ebenso massiv den Forschern und den Entwicklern das Leben schwer, dass da nämlich sehr hohe Anforderungen an Studien, aber auch einfach rechtliche Fragen in Richtung Übernahme der Sponsorschaft bei einer Studie gestellt werden, sodass man ganz schwer in diese erste Erprobung reinkommt, weil vieles sofort als Medizinproduktentwicklung, also von den Themen, die ich besprochen habe, natürlich entwickeln wir in Richtung Medizinprodukt, aber uns wird so ein Stück die Freiheit genommen, in diese Erprobung zu gehen, weil da schon so ungemein viel Aufwand drin steckt. Natürlich kümmern wir uns um die Sicherheit der Probanden. Solche Fragestellungen sind es gar nicht, aber da kommt auch so viel Formales dazu. Und das ist tatsächlich was wir akut gerade merken. Also da ist das BMBF hat gerade einen Leitfaden rausgebracht. Also da ist auch Awareness schon da. Aber das einfach als Signal, das macht es unglaublich schwierig, in diesem Randbereich in die Medizinproduktentwicklung rein einfach zu forschen, zu entwickeln. Den Wunsch würde ich neben der hohen Relevanz, was auch den wissenschaftlichen Nachwuchs und auch die Karriereaussichten hier in Deutschland angeht, würde ich den einfach gerne noch ergänzen.
Ja, vielen Dank. Nun ist es ja ein Podcast unter anderem für junge DoktorandInnen und das mag jetzt vielleicht etwas demotivierend wirken. Was ist denn vielleicht abschließend zu dieser Folge vielleicht ein Tipp oder ein guter Ratschlag, wo Sie sagen, ach Mensch, wenn ich das damals gewusst hätte, das wäre cool gewesen, das gebe ich jetzt gerne mal an unsere ZuhörerInnen. Ja, Herr Liebner.
Ja, also ich rate unseren Studierenden immer, wenn sie mich fragen, ihren Interessen zu folgen. Und das hat bei mir auch geklappt. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich eine Chance habe auf eine akademische Karriere, erst recht nicht in Deutschland. Hat aber geklappt, war sicher auch viel Glück dabei. Aber am Ende ist man nur da gut, wo man gerne arbeitet. Also Dinge, die man gerne macht, die macht man gut. Da bin ich fest von überzeugt. Ja? Oder die kann man gut machen. Dinge, die man macht, weil man sie aufgetragen bekommt, das wird meistens nichts. Also die Eigenmotivation ist ganz wichtig. Und wenn Studierende sehe ich auch bei uns im Masterstudiengang, wenn die bestimmte Interessen haben und diese Interessen verfolgen, werden die richtig, richtig gut. Da braucht man gar nicht mehr viel zu tun. Man braucht die nur begleiten auf diesem Weg. Da gibt es ganz tolle Leute. Einige sind natürlich auch orientierungslos, ne? Aber den Interessen zu folgen und zu sagen, so, da gehe ich rein und dann darauf aber auch zu fokussieren, ja, das ist in der Regel das, was einen weit bringt. Ja. Und ja, wenn man Glück hat, kann man dann wählen. Öfter geht es mal ins Ausland eine Zeit lang, aber das ist auch sehr lehrreich. Oft geht es dann danach weiter. Ne? Also man darf nicht frühzeitig aufgeben, nur weil es schwierig ist. Schwierig. Man muss es sportlich nehmen, glaube ich, und sagen, okay, ich mache das gerne, was ich mache. Gerade in der Doktorandenzeit ist es eigentlich eine ganz tolle Zeit, weil man da alle Freiheiten der Welt hat oder haben sollte. Zumindest bei mir in der Gruppe versuche ich das so zu halten, dass man sich mit diesem einen Forschungsthema beschäftigen kann und sich alles an Wissen und Fähigkeiten zusammensuchen, zusammen lernen kann, was man braucht, um da weiterzukommen. Diese Möglichkeit hat man schon als Postdoc nicht mehr, da gibt es ganz andere Zwänge, ja, und Karrierezwänge auch. Während in der Doktorandenzeit ist man schön geschützt oder sollte man schön geschützt sein, sodass man da seine Fähigkeiten aufbauen und seine Interessen entwickeln kann. Also das geht schon noch. Und wir haben ja auch ganz tolle Lebensläufe, die sind vielleicht nicht immer so bekannt. Nur weil das System schlecht ist, heißt es nicht, dass man das nicht schaffen kann. Ja. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber wir müssen das System verbessern und gleichzeitig die jungen Leute schützen und bestärken, sich selber auszubilden und ja, im Prinzip ihren Interessen zu folgen.
Frau Wolf, haben Sie noch einen schönen Ratschlag?
Ich würde mich dem eigentlich anschließen, vielleicht das Stichwort orientierungslos, aber auch aufnehmen sozusagen. Selbst wenn man da möglicherweise noch gar nicht so festgelegt ist, wenn ich auf meinen eigenen Lebenslauf schaue, eben aus dem Bereich Vermessungsingenieur. Ich habe in dem Bereich des Erdschwerefeldes promoviert, also weit weg von dem Thema, in dem ich jetzt bin. Bin aber im Grunde genau Stefans Rat gefolgt, der Interessen nach und was interessiert mich, was möchte ich machen. Und da eben auch vor Themenwechsel keine Angst zu haben in dem Sinne. Also mich interessiert halt sehr ein Neues. Und das kann ich auch nur mitgeben. Also da, also tatsächlich wirklich diesen eigenen Interessen zu folgen und sich möglicherweise auch nicht davon abbringen zu lassen, wenn man dann eben in ein anderes Feld hüpft, weil für mich diese Weiterentwicklung, das lebt halt von der Interdisziplinarität und je mehr man, also man sollte nicht dauerhaft hüften, aber man lernt halt sehr viel, auch mit anderen Sprachen zurechtzukommen und mit anderen Kulturen, die jeder Fachbereich dann auch hat. Mhm. Von daher, ja, möchte ich dem eigentlich beipflichten, dieser Eigenmotivation zu folgen.
Schön. Okay, dann würde ich sagen, gehen unsere ZuhörerInnen doch mit einem der motivierenden Ende ins Wochenende. Vielen Dank Ihnen beiden für die tollen zwei Doppelfolgen oder für die tolle Doppelfolge. Die zwei Doppelfolgen, dann hätten wir noch zwei vor uns. Wer weiß, also ich denke immer, vielleicht sieht man sich in 3, 4, 5 Jahren mal wieder und schaut, was dann passiert ist, wo Sie da stehen. Aber bis dahin wünsche ich Ihnen ganz viel Glück weiterhin. Und bei Fragen gilt, wie in jeder Folge, können Sie sich natürlich bei Frau Wolf und Herrn Debner melden. Vielleicht ja auch, weil Sie Interesse haben, dieser Forschungsgruppe beizutreten oder auch irgendwelche Anregungen. Vielleicht hören aber auch heute hier andere ExpertInnen in dem Bereich zu und denken sich, Mensch, ich habe da auch noch einen coolen Ansatz. Vielleicht treffe ich mich mal mit den beiden. Also ich kann dazu nur aufrufen und motivieren und freue mich dann auf bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.